Liebe Hörer, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserer Sendung Die Bibel und ihre Botschaft für unsere Zeit. Am Mikrofon ist Hermann Kesten. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie sich wieder zugeschaltet haben zu unserer neuen Radiosendung über die dreifache Engelsbotschaft. Unser Thema lautet heute Golgatha. Golgatha ist der Ort, an dem Christus gekreuzigt wurde. Wir wollen heute herausfinden, was dort geschehen ist zur Erlösung der Menschen. Golgatha, wir haben schon in den vergangenen Wochen von Gethsemane gehört und was dem Heiland dort in diesem Garten widerfahren ist und auch in der Nacht, als er verraten wurde, wie er doch vor die Priester geschleppt wurde und wie er zum Tode verurteilt wurde. Wir haben gehört, dass die Juden sich lieber für einen Mörder namens Barabbas entschieden haben, anstatt für Christus, den Welterlöser, den geweissagten Messias, dem Zentrum ihrer Prophezeiungen und ihres Opferdienstes. Als Jesus das Tor des Gerichtshauses durchschritten hatte, da wurde das für Barabbas vorbereitete Kreuz auf seine wunden und blutenden Schultern gelegt, denn er war schon zweimal gegeißelt worden. Zwei Gefährten des Barabbas sollten zur selben Zeit mit Jesus den Tod erleiden, und daher wurde auch ihnen das Kreuz aufgelegt. Dem Heiland war diese Last infolge seines geschwächten und leidenden Zustandes zu schwer, denn er hatte seit dem Passamahl mit seinen Jüngern weder Speise noch Trank zu sich genommen. Er hatte im Garten von Gethsemane mit den Mächten der Finsternis gerungen, er hatte die Schmach des Verrats ertragen und sehen müssen, wie ihn seine Jünger verließen und flohen. Er war von Hannas zu Kaiphas, von diesem zu Pilatus, dann zu Herodes und wieder zu Pilatus geführt worden. Beleidigungen und Misshandlungen, Spott und Hohn und die Qualen der zweimaligen Geißelung, die ganze Nacht hindurch hatten sich die Ereignisse überstürzt. Und alle waren dazu angetan, einen Menschen bis aufs Äußerste auf die Probe zu stellen. Aber Christus war nicht unterlegen. Er hatte kein Wort gesprochen, außer es diente zu Gottes Ehre. Während des ganzen Verhörs, das nur eine schändliche Posse darstellte, hatte er eine feste, würdige Haltung bewahrt. Als ihm aber nach der zweiten Geißelung das schwere Kreuz aufgelegt wurde, vermochte die menschliche Natur diese Last nicht mehr zu tragen, und ohnmächtig brach er zusammen. Da begegnete ein Fremder namens Simon von Kyrene, der vom Land hereinkam, dieser großen Schar, die sich um Christus versammelt hatte. Und er vernahm die spöttischen und lästerlichen Reden der Menge, er hörte, wie immerzu verächtlich gerufen wurde, »Platz für den König der Juden!« Und bestürzt betrachtete er dieses Geschehen, und als er sein Mitgefühl für Christus äußerte, ergriff man ihn und legte das Kreuz des Herrn auf seine Schultern. Simon hatte schon von Jesus gehört, seine Söhne glaubten an den Heiland, aber er selbst gehörte noch nicht zu den Jüngern. Das Tragen des Kreuzes nach Golgatha jedoch wurde ihm zum Segen, und er ist später immer für diese Fügung dankbar gewesen. Sie war der Anlass, dass er das Kreuz Christi freiwillig auf sich nahm und es stets freudig trug. Nicht wenige Frauen befanden sich unter der Menge, die dem unschuldig Verurteilten zur Kreuzigungsstätte folgte. Ihre Aufmerksamkeit war ganz auf Jesus gerichtet. Einige von ihnen hatten ihn schon früher gesehen, manche hatten ihre Kranken und Leidenden zu ihm gebracht oder sind selbst geheilt worden. Und diese Frauen wunderten sich über den Hass, den die Menge des Volkes dem entgegenbrachte, dem sie zugetan sind und für den sie sich opfern würden. Ungeachtet der Haltung jener rasenden Menschenmenge und der zornigen Worte der Priester und Obersten, geben sie ihrer Zuneigung offen Ausdruck und sie wehklagen laut, als Jesus unter der Last des Kreuzes zusammenbrach. Und diese Anteilnahme war das Einzige, was Christi Aufmerksamkeit erregte, obwohl er selbst tiefstes Leid erduldete, während er die Sündenlast dieser Welt trug, ließ ihn der Ausdruck des Kummers dieser Frauen nicht gleichgültig. Er blickte sie mit herzlichem Erbarmen an. Diese glaubten nicht an ihn, und er wusste, dass sie ihn nicht als den von Gott Gesandten beweinten, sondern dass es nur menschliches Mitgefühl war, das sie bekundeten. Er wies ihr Mitgefühl nicht zurück. Es erweckte vielmehr in ihm eine noch größere Anteilnahme für sie. In Lukas 23, Vers 28 lesen wir, »Ihr Töchter von Jerusalem«, rief er ihnen zu, »weinet nicht über mich, sondern weinet über euch selbst und über eure Kinder.« Von den vor seinen Augen sich abspielenden Geschehnissen ausgehend dachte Christus an die Zerstörung Jerusalems. Während jener schrecklichen Zeit würden auch von diesen Frauen, die jetzt über ihn weinten, viele mit ihren Kindern umkommen. Und von der Zerstörung Jerusalems wanderten seine Gedanken weiter zu einem noch umfassenderen Gericht. In der Zerstörung der unbußfertigen Stadt Jerusalem sah er ein Gleichnis für die endgültige Vernichtung, die über die ganze Welt kommen wird. Und so fuhr er fort, Lukas 23, Vers 30 und 31. Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen, fallt über uns, und zu den Hügeln, decket uns. Denn so man das tut am grünen Holz, was soll am dürren werden? Mit dem grünen Holz meinte Christus sich selbst, den unschuldigen Erlöser. Und Gott ließ seinen Zorn über die Sünde der Menschheit auf seinen geliebten Sohn kommen, der dafür gekreuzigt werden musste. Wie viel Leid müssten dann die Sünder ertragen, die in der Sünde verharren? Die Unbußfertigen und Ungläubigen würden einen Schmerz und eine Trübsal erleiden, die sich nicht mit Worten beschreiben lassen. Nachdem die Kreuzigungsstätte erreicht war, wurden die Gefangenen an das Marterholz gebunden. Die zwei Übeltäter wanden sich in den Händen derer, die sie ans Kreuz nageln sollten. Jesus aber leistete keinen Widerstand. Seine Mutter war ihm, gestützt von Johannes, dem Lieblingsjünger, bis zum Kreuz gefolgt. Sie hatte ihn unter der schweren Last zusammenbrechen sehen und sehnte sich danach, sein verwundetes Haupt mit ihren Händen zu stützen und das Antlitz zu waschen, das einmal an ihrer Brust geruht hatte. Aber selbst solch trauriger Liebesdienst war ihr nicht gestattet worden. Mit den Jüngern hoffte sie immer noch, dass Jesus seine Macht offenbaren und sich von seinen Feinden befreien würde. Andererseits wollte ihr Herz verzagen, als sie sich seiner Worte erinnerte, in denen er die gerade stattfindenden Ereignisse vorausgesagt hatte. Als die Übeltäter ans Kreuz gebunden wurden, sah sie in qualvoller Erwartung zu. Würde er, der Toten das Leben wiedergegeben hatte, sich selbst kreuzigen lassen? Würde der Sohn Gottes sich auf solch grauenvolle Weise umbringen lassen? Musste sie ihren Glauben aufgeben, dass Jesus der Messias ist? Musste sie Zeuge seiner Schmach und seines Schmerzes sein, ohne ihm in seiner schwersten Stunde beistehen zu können? Sie sah die ausgestreckten Hände am Kreuz. Hammer und Nägel wurden gebracht, und als die Stifte in den Körper des Heilandes drangen, mussten die zutiefst erschütterten Jünger die ohnmächtig gewordene Mutter Jesu von dem grausamen Schauplatz hinwegtragen. Während die Kriegsknechte ihr schreckliches Werk beendeten, betete Jesus für seine Feinde. »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.« Lukas 23, Vers 34. Trotz seiner Schmerzen beschäftigten sich seine Gedanken mit den Sünden seiner Peiniger und der schrecklichen Vergeltung, die ihrer wartete. Er fluchte nicht den Soldaten, die ihn so roh behandelten, und er verwünschte auch nicht die Priester und Obersten, die sich über das Gelingen ihres Planes hämisch freuten. Der Herr vielmehr bemitleidete sie in ihrer Unwissenheit und Schuld, und flüsternd nur bat er für sie, dass ihnen vergeben würde, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jenes Gebet Christi für seine Feinde umspannte die ganze Welt. Jeder einzelne Sünder, ob er schon gelebt hat oder noch leben würde, von Anbeginn der Welt bis ans Ende der Zeiten, war in diese Bitte eingeschlossen. Denn auf jedem Einzelnen ruht auch durch die Sünde die Schuld der Kreuzigung des Sohnes Gottes. Und jedem Einzelnen wird Vergebung bereitwillig angeboten. Wer da will, kann Frieden mit Gott haben und das ewige Leben erlangen. Sobald man Jesus ans Kreuz genagelt hatte, wurde dieses von kräftigen Männern angehoben und mit aller Gewalt in das dafür vorbereitete Loch gestoßen. Und dieses Aufrichten des Kreuzes verursachte dem Sohn Gottes die heftigsten Schmerzen. Pilatus ließ über dem Haupt Jesu eine Inschrift in Hebräisch, Griechisch und Lateinisch ans Kreuz heften, auf der zu lesen stand, wie wir in Johannes 19, Vers 20 finden, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Pilatus fasste also in der Inschrift über dem Kreuz nur zusammen, was die Juden als ihre Meinung zum Ausdruck gebracht hatten. Es bestand keine andere Anklage gegen Jesus als die, der König der Juden zu sein. Als die Priester nun erkannten, welche Torheit sie begangen hatten, baten sie Pilatus, die Inschrift über den Kreuz zu ändern. In Johannes 19, Vers 21 und 22 steht geschrieben, sie sagten zu ihm, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt habe, ich bin der Judenkönig. Aber Pilatus, der sich über seine frühere Schwäche ihnen gegenüber ärgerte und dazu die eifersüchtigen und listigen Priester und Obersten gründlich verachtete, erwiderte kalt, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Diese Inschrift war unter dem Einfluss einer höheren Macht als der des Pilatus oder der Juden über Jesu Haupt angebracht worden. Sie war eine lebendige Wahrheit, niedergeschrieben von einer Hand, die Gott geführt hatte. Noch am Kreuz ließen Jesu Feinde ihre Wut an ihm aus. Bist du Gottes Sohn, sagten sie, so steig herab vom Kreuz, Matthäus 27, 40. Wenn der Christus der Auserwählte Gottes ist, dann soll er sich selber helfen, Lukas 23, Vers 35. Und Jesus hörte leidend und sterben jedes Wort, als die Priester erklärten, Matthäus 27, Vers 42, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König Israel, so steige nun vom Kreuz herab, dann wollen wir auch an ihn glauben. Christus hätte vom Kreuz herabsteigen können, weil er aber sich selbst nicht retten wollte, sondern den Sünder erlösen wollte, darf der Sünder auf Vergebung und Gnade vor dem himmlischen Vater hoffen. In seiner Todesnot am Kreuz erhielt der Heiland einen schwachen Trost durch die Bitte des reumütigen Übeltäters. Die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt wurden, hatten ihn zuerst gelästert. Besonders der eine wurde durch seine Schmerzen immer herausfordernder und trotziger. Er sagte, bist du nicht der Christus? Dann hilf dir selbst und uns. Lukas 23, 39. Und der andere ruft ihm zu, fürchtest du dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Ihm wird immer gewisser, dass es einen Gott gibt, der zu fürchten ist. Und nun steht er am Ende seines sündenbefleckten Lebens und er stöhnt. Wir sind zwar mit Recht darin, was wir empfangen haben, aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Der Heilige Geist erleuchtet das Verständnis dieses reumütigen Sünders und hilft ihm nach und nach zur Erkenntnis der Wahrheit. Seine Augen sehen in dem zerschlagenen, verspotteten, gekreuzigten Jesus das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Seine Stimme drückt Hoffnung und Furcht zugleich aus, als sich die hilflose, sterbende Seele dem mit dem Tode ringenden Heiland ausliefert. Herr, gedenke an mich, so ruft er, wenn du in deinem Reich kommst. Und die Antwort kommt rasch, mit weicher und melodischer Stimme, voller Liebe, Mitgefühl und Kraft, versichert ihm Jesus, wahrlich, ich sage dir heute, mit mir wirst du im Paradiese sein. Wahrlich, ich sage dir heute, mit mir wirst du im Paradiese sein. Jesus versprach nicht, noch am Tage der Kreuzigung mit dem Schächer im Paradiese zu sein. Er selbst ging an jedem Tage gar nicht zum Paradies ein. Bis zum Auferstehungsmorgen ruhte er im Grabe. An diesem Morgen sprach er dann zu Maria, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Das war Johannes 20, Vers 17. Am Tage der Kreuzigung aber, dem Tage der scheinbaren Niederlage und Finsternis, wurde das erlösende Versprechen gegeben. Heute, während er selbst als Übeltäter am Kreuz stirbt, versichert Christus dem armen Sünder, mit mir wirst du im Paradiese sein. Wie wohltuend war das gläubige Vertrauen und die Liebe, die ihm der sterbende Schächer entgegenbrachte. Während die Obersten der Juden ihn verleugnen und selbst die Jünger an seiner Gottheit zweifeln, nennt diese arme, an der Schwelle der Ewigkeit stehende Seele ihn Herr. Viele waren bereit gewesen, ihn so anzureden, als er noch Wunder wirkte, und sie waren es wieder, nachdem er aus dem Grabe auferstanden war. Aber niemand beugte sich vor ihm, als er sterbend am Kreuz hing und in letzter Stunde dem bußfertigen Übeltäter das ewige Leben verhieß. Der Herr der Herrlichkeit starb zur Erlösung der Menschen. Aber nicht der Schrecken des Todes war es, der auf ihm lastete. Es waren nicht die Schmerzen und die Schmach des Kreuzes, die seine unsagbaren seelischen Qualen verursachten. Sein Schmerz entstand aus dem Bewusstsein von der Bösartigkeit der Sünde, aus dem Wissen, dass durch den Umgang mit dem Bösen die Menschen blind werden gegen dessen Abscheulichkeit. Christus sah, wie tief das Böse in den Menschenherzen verwurzelt ist und wie wenige bereit sind, sich von dieser teuflischen Macht loszureißen. Er wusste, dass die Menschheit ohne Gottes Hilfe verderben müsste, und er sah zahllose Menschen umkommen, obwohl sie ausreichende Hilfe hätten haben können. Auf ihn als unseren Stellvertreter und Bürgen wurde unser aller Ungerechtigkeit gelegt. Er wurde den Übertretern gleichgerechnet, damit er uns von der Verdammnis des Gesetzes erlösen konnte. Die Schuld der Menschen seit Adam lastete schwer auf seinem Herzen, und der Zorn Gottes über die Sünde, die furchtbare Bekundung seines Missfallens an der Gottlosigkeit, erfüllte die Seele Christi mit Bestürzung. Sein ganzes Leben hindurch hat er der gefallenen Welt die frohe Botschaft von der Gnade und der vergebenen Liebe des Vaters verkündet. Das Heil, auch für den größten Sünder, war stets das Ziel seines Wirkens gewesen. Aber jetzt, da er die schrecklichste Sündenlast trug, konnte er das versöhnliche Angesicht des Vaters nicht mehr sehen. Ein Schmerz, den kein Menschenherz nachempfinden kann, durchdrang sein Herz, als ihm in dieser Stunde der höchsten Not die göttliche Gegenwart entzogen war. Seine Seelenqual war so groß, dass er die körperlichen Schmerzen kaum wahrnahm. Satan quälte den Heiland mit heftigen Versuchungen. Der Blick Jesu konnte nicht durch die Pforten des Grabes hindurchdringen. Keine aufhellende Hoffnung zeigte ihm sein Hervorkommen aus dem Grabe als Sieger oder bestätigte ihm die Annahme seines Opfers beim Vater. Er befürchtete, dass das Maß der Sünde den Augen so schwer wiegen würde, dass er auf ewig von seinem Vater getrennt wäre. Er fühlte die Seelenangst, die den Sünder befallen wird, wenn die erlösende Gnade nicht länger mehr für das schuldige Geschlecht Fürbitte einlegt, also wenn die Gnadenzeit vorbei ist. Es war das Gefühl für die auf ihm ruhende Sündenlast, die den Zorn des Vaters auf ihn als den Stellvertreter der Menschen fallen ließ und die den Leidenskelch so bitter machte, dass sein Herz brach. Die Engel verfolgten mit höchster Bestürzung den Verzweiflungskampf Jesu. Die Heerscharen des Himmels verhüllten ihr Angesicht vor diesem schrecklichen Anblick. Die unbelebte Natur schien um ihren geschmähten, sterbenden Schöpfer zu trauern. Noch um die Mittagsstunde schien die Sonne voll auf das Land. Doch urplötzlich schien sie erloschen zu sein. Vollständige Dunkelheit umhüllte das Kreuz wie ein Leichentuch. Matthäus 27,45 schreibt: Von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Es war aber keine Sonnenfinsternis oder irgendeine andere Naturerscheinung, welche diese Dunkelheit bewirkte, die so tief war wie eine Nacht ohne Mond oder Sternschimmer. Es war ein wunderbares Zeugnis, das Gott gegeben hatte, um den Glauben späterer Geschlechter zu stärken. In dieser dichten Finsternis war Gottes Gegenwart verborgen. Im Psalm 18, Vers 12 heißt es: Denn er macht die Dunkelheit zu seinem Gezelt und verbirgt seine Herrlichkeit vor den Augen der Menschen. Gott und seine heiligen Engel waren neben dem Kreuz. Der Vater stand bei seinem Sohn. Doch seine Gegenwart wurde nicht offenbar. Hätte seine Herrlichkeit aus der Wolke hervorgeleuchtet, so wären alle menschlichen Augenzeugen ringsumher vernichtet worden. Und Jesus sollte auch in dieser erhabenen Stunde nicht durch die Gegenwart des Vaters gestärkt werden. Er trat die Kälte allein, heißt es in Jesaja 63, Vers 3. Niemand unter den Völkern war mit ihm. Grabesstille schien über Golgatha zu liegen, als sich die Finsternis breit machte. Ungeheurer Schrecken bemächtigte sich der Menge, die ums Kreuz herumstand. Das Fluchen und Schmähen brach mitten im Satz ab. Männer, Frauen und Kinder stürzten zu Boden. Grelle Blitze zuckten hin und her aus den Wolken und beleuchteten für Bruchteile von Sekunden das Kreuz mit dem sterbenden Erlöser. Priester, Oberste, Schriftgelehrte, Kriegsknechte und das Volk glaubten, die Stunde der Vergeltung sei gekommen. Nach kurzer Zeit flüsterten einige, dass Jesus jetzt vom Kreuz herabsteigen würde. Andere versuchten, zitternd vor Furcht, zur Stadt zurückzutappen. Der Sohn Gottes, fleckenlos und ohne Makel, hing am Kreuz. Sein Fleisch war von den Misshandlungen zerrissen. Die Hände, die er so oft segnend ausgestreckt hatte, waren an das Holz genagelt. Die Füße, die unermüdlich Wege der Liebe gegangen waren, hatte man ans Kreuz geheftet. Das königliche Haupt war von der Dornenkrone verwundet. Die bebenden Lippen waren im Schmerz verzogen. alles, was der Heiland erduldete, die von seinem Kopfe, seinen Händen und Füßen fallenden Blutstropfen, die seinen Körper quälenden Schmerzen und die unaussprechliche Seelenqual, als der Vater sein Antlitz verbarg. Es ist deinetwegen geschehen. Für dich hat er sich bereit gefunden, jene Schuldenlast zu tragen. Für dich hat er die Macht des Todes gebrochen und die Pforten des Paradieses wieder geöffnet. Er, der das stürmische Meer stillte und auf den schäumenden Wogen wandelte, der die Teufel erzittern machte und Krankheiten verbannte, der den Blinden die Augen öffnete und den Toten neues Leben gab. Er brachte sich selbst am Kreuz zum Opfer, weil er dich liebt. Er, der Sündenträger, erduldete den Zorn der göttlichen Gerechtigkeit und wurde um deinetwillen selbst zur Sünde gemacht. Schweigend wartete das Volk auf das Ende dieses furchtbaren Geschehens. Die Sonne schien nun wieder, nur um das Kreuz Jesu war es noch dunkel. Priester und Oberste schauten nach Jerusalem. Und da nahmen sie wahr, dass sich die dunkle Wolke über der Stadt und über der Ebene von Judäa festgesetzt hatte. Die Sonne der Gerechtigkeit, das Licht der Welt, hatte seine segnenden Strahlen dem einst begünstigten Jerusalem entzogen. Die zuckenden Blitze des Zornes Gottes waren nun gegen die dem Verderben geweihte Stadt gerichtet. Und plötzlich lichtete sich das Dunkel um das Kreuz, und mit heller, lauter Stimme, die durch die ganze Schöpfung zu hallen schien, rief der Herr: Es ist vollbracht. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Lukas 23, 46. Ein blendender Lichtschein umgab jetzt das Kreuz und das Angesicht des Heilandes leuchtete wie der Glanz der Sonne. Dann neigte Jesus sein Haupt auf die Brust und verschied. Das Opfer war gebracht. Christus hatte ein Leben der Sündlosigkeit gelebt. Er hatte die Prüfung bestanden. Er hat sein eigenes Leben gegeben, unter dem Risiko, selbst auf ewig verloren zu gehen. Er hat ein Leben der Gerechtigkeit gelebt. Der Lösungsplan stand in Gethsemane und Golgatha auf des Messers Schneide. Unter den schlimmsten Bedingungen blieb er sündlos und offenbarte dabei den Charakter Gottes. Er offenbarte das Geheimnis der erlösenden Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Geben auch Sie Ihr Herz diesem reinen, sündlosen Heiland, der sein Leben für Sie dahingegeben hat, hin. Beten Sie zu ihm und sagen Sie zu ihm: Lieber Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, nimm mich als dein Kind an und mach aus mir ein Mensch, der nach deinen Geboten handelt.
Für heute ist unsere Sendezeit wieder abgelaufen. Sicherlich haben sich Fragen für Sie ergeben. Wir wollen Ihnen Gelegenheit geben, dass Sie diese Fragen stellen können. Sie können auch kostenfrei einen Bibelkurs bei uns bestellen, der Ihnen im einfachen Frage- und Antwortstil hilft, die wichtigen Themen der Bibel kennenzulernen. Sie können auch Ihr gratis Exemplar des Buches Der große Konflikt bei uns abfordern. Der große Konflikt ist ein elementar wichtiges Buch, das Ihnen wichtige biblische Themen deutlich machen möchte. Rufen Sie uns an, wenn Sie den Bibelkurs bestellen wollen. Oder wenn Sie Ihr gratis Exemplar des Buches Der große Konflikt abfordern wollen. Unter der Rufnummer 431-1647. Die Faxnummer hat die Endnummer 57. Oder Sie schreiben an die MEFAG, MEFAG, in der Elstergasse 21 in 13505 Berlin. Noch einmal MEFAG, MEFAG, in der Elstergasse 21 in 13505 Berlin. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder zuschalten, zur gleichen Zeit hier auf 92,6 im OKB. Sie können uns auch im Fernsehen empfangen. Alle zwei Wochen rufen Sie uns an für die aktuellen Sendezeiten 431 1647. Erfragen Sie auch telefonisch unsere Internetadresse. Noch einmal die Nummer 431 1647. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder zuschalten. Verabschiede mich als Sendeverantwortlicher. Mein Name ist Hermann Kästen und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.